Mikrofon, ja, wunderbar. Dann kann es ja auch schon losgehen. Dann blendest du mal die erste Folie ein. Ja, ich dachte mir, so zur Predigt, der letzte Sonntag im Jahr, alle machen Jahresrückblick, mache ich das auch. Das ist eine Sache, die eigentlich ganz, ganz praktisch ist und ziemlich viel auch stattfindet. Das gibt es in lustig, das gibt es in nachdenklich, das gibt es auch in schockierend. Schockierend lasse ich heute weg. Ich finde, dass so Jahresrückblicke für eine gute Erinnerungskultur total wichtig sind. Da wird man dann wieder an verlorene WMs erinnert, an gewonnene Wahlen, an beginnende Kriege, an endende Ehren, an springende Sportler, an fallende Politiker, egal was, da gibt es ganz viel. Und deswegen dachte ich mir, wir machen heute einen Jahresrückblick. Du kannst das in deinem eigenen Kopf auch machen, was so bei dir im Jahr so los war. Umzug, Geburt, Krankheit und eine hoffentlich Genesung natürlich dazu. Herausforderungen, ein schöner Urlaub, ein Schulabschluss, der Start in eine Ausbildung, egal was. Da ist aber jedem ziemlich viel dabei. So, und ich mache das einfach ganz heute so. Ich erzähle euch, was ich das ganze Jahr so gemacht habe. Also, und da fangen wir natürlich, nee, Schmarrn. Das erspare ich euch. Aber ich erzähle euch tatsächlich jetzt eine Geschichte, um die es in dem Jahr ging. Und wir machen da jetzt eine kleine Challenge draus. Ihr müsst jetzt still sitzen bleiben. Und derjenige, der weiß, um den es geht, der hebt ganz schnell die Hand. Okay? Vorher noch nicht Hand heben. Und der als erstes die Hand hebt, ich hoffe, ich sehe das dann. Ich habe kein Video Assist Referee, aber ich habe meine Augen, damit mir Gott schon helfen. Und der bekommt ein kleines Geschenk dafür, okay? Also ich nenne auch keine Namen, um wen es da geht, sondern es geht also um meine Frau. Auf Neudeutsch ist sie eine Haushälterin von einem etwas älteren Ehepaar, das durch die Lande zieht, ohne genau einen Platz zu haben, wo es hingehören. Klingelt schon? Was sagen wir? Okay, dieses Ehepaar, das ist kinderlos und hätte sich gerne Kinder... Da hinten ging die Hand hoch, ja. Hagar, komm vor. Sehr cool. Super. Wie heißen du? Elia. Okay. Elia, ich habe zwei Sachen für dich. Einmal, da steht drauf, um was es dieses Jahr ging. Hast du nämlich schon ganz richtig erraten. Einmal. Und Elia, sorry. Es gab so viel Süßkram jetzt in der Weihnachtszeit, deswegen kriegst du ein paar Kaminwurzeln. Also einen Applaus für Elia. Danke. Okay, wir ziehen die Geschichten noch schnell fertig. Abraham und Sarai, so hießen sie damals noch, wünschten sich Kinder, hatten keine. Die Hagar war ihre Magd oder ihre Sklavin. Und die Sarai sagte, ja gut, wenn das mit uns nicht klappt, dann Abraham macht das mal mit der Hagar. Der war ungefähr Mitte 80 zu der Zeit. Und das hat dann geklappt. Die Hagar ist schwanger geworden. Und hat sich gedacht, cool, ich bin schwanger, meine Herrin, die Sarai nicht. Jetzt lasse ich sie mal so richtig spüren und hat sie richtig mies behandelt. Das ließ sich die Sarai natürlich gar nicht gefallen und hat mies zurückbehandelt. Das hat der Hagar nicht gefallen, dann ist sie abgehauen, ab in die Wüste. An eine Oase. Dann die 1, 2 oder ich? So, genau. Und da kam diese Jahreslosung raus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Im 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13, finden wir diese Jahreslosung. Die Hagar hat dort eine ziemlich coole Erkenntnis gehabt. Und ich finde es eben eine ganz, ganz besondere Geschichte aus der Bibel. Nicht nur, weil es jetzt die Jahreslosung war, sondern ich habe sie dieses Jahr immer und immer wieder gehört. Sie kam immer wieder aufs Tablett. Und sie ist sehr inspirierend, finde ich. Und ich dachte mir jetzt, als Jahresrückblick, kram ich diese Geschichte raus, in die diese Stelle hier eingebettet ist. Und wir gucken einfach mal, was war denn so los? Was hat denn die Hagar da so erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Wo siehst du dich in diesen Lebenssituationen, die die Hagar durchgemacht hat? Und wie geht es dir damit? Wo sieht man Gott in den einzelnen Bereichen und was hat er denn eigentlich getan? Hat er denn überhaupt irgendwas getan? Und letztendlich auch, wie ist Gott mit dir durchs Jahr 2023 gegangen? Ich finde diese Begebenheit von der Hagar total exemplarisch für alles Mögliche, was uns im Leben passiert. Da gibt es eine Situation, du triffst eine Entscheidung oder die Entscheidung wird für dich getroffen und dann geht es voran, bis man in der Wüste steht. Muss das sein? Schauen wir es uns doch einfach mal an. Ich habe das gegliedert und habe euch meine einzelnen Punkte mal hingeworfen, damit ihr ein kleines bisschen noch mitgehen könnt. Der erste Punkt ist Hagar, die Sklavin. Hagar ist eine Ägypterin und sie ist eine Sklavin Sarais im Haus Abrams, so heißt es. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man im Haus Abrams als Sklavin behandelt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es ihr nicht allzu schlecht ging. Aber Sklave sein bedeutet ja doch unfrei. Man gehört jemandem. Man bestimmt nicht selbst über sein Leben. Man ist letztendlich Diener. Und da stelle ich mir die Frage, dienst du gerne? Also ich meine es nicht, dass deine Berufung dienen ist. Es gibt diese Menschen, die haben die Berufung dienen. Das merkt man denen relativ schnell an. Ich meine, dienst du Gott gerne als sein Sklave? Und jetzt begebe ich mich ein bisschen auf Glatteis, meine Lieben. Es klingt mir schon ziemlich freaky, Gottes Sklave zu sein. Ich bin sein Sklave. Und ich bin tierisch stolz drauf. Weil mein Herr der größte Diener von allen ist. Er hat sich selbst geopfert am Kreuz. Und wenn du das angenommen hast oder noch annimmst, dann bist du nicht mehr Sklave der Sünde. Also Sünde ist alles das, was wir tun, was gegen Gott und Gottes Willen ist, das Schlechte, sondern du bist Sklave der Gerechtigkeit. Und da gibt es eine Stelle im Römerbrief, was du so meinst, dass ich mir das nicht alles selber ausgedacht habe. Im Römer Kapitel 6 steht das drin, ich lese euch das mal vor. Da spricht der Paulus, ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und der Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten. Das, was Gott will. Quietscht dieses Mikrofon die ganze Zeit, dann nehme ich ein anderes. Ich nehme das Handmikro. Dankeschön. Also, wir sind jetzt, wenn wir Jesus annehmen, nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Drastische Worte sind das von Paulus, aber er will das einfach verdeutlichen. Sklave Gottes bedeutet also nicht, dass er hinter uns mit der Peitsche steht und uns antreibt. Aber wenn du mal seine Liebe angenommen hast und gespürt hast und sie in deinem Leben Realität wird, dann kannst du nicht mehr anders, als das irgendwie weiterzugeben. Ein Sklave kann nicht anders, als seinem Herrn zu dienen. Was anderes ist nicht sein Job. Und wenn du diese Güte von Gott erlebt hast, dann kannst du sie nur weitergeben. Also, wem dienst du? Wem gehört dein Herz? Denk über diesen Satz heute mal nach. Wem gehört mein Herz? Und wo ist Gott dabei? Du kannst selbst entscheiden, wer dein Herr ist. Jesus? Oder, naja, wenn du dich bisher noch nicht entschieden hast, bist du nach wie vor Sklave der Sünde. Aber Jesus will dein Herr sein. Gib ihm dein Herz und werd frei. Frei, als Sklave Gottes. Das ist der Hammer, weil wir Königskinder sind. Und die Hagar wurde als Sklavin gesegnet. Und als Nebenfrau, mal ein zweiter, Benni. Und als Nebenfrau von Abraham ist sie schwanger geworden. Und ein Kind zu bekommen, galt damals, so wie heute, als Segen. Das ist was Tolles, oder? Natürlich damals mehr als heute, weil es das Thema Versorgung und so war halt da ganz wichtig. Und ein unerfüllter Kinderwunsch wurde gleichgesetzt mit mangelndem Segen oder anhaftender Sünde. Nun, Hagar als Sklavin gesegnet. Mal ganz kurz Segen. Alles, was dir im Guten, was dir im Leben Gutes passiert, was dich näher zu Gott hinbringt, bezeichne mal Segen. Oder was das Gute in deinem Leben auch bewirkt. Und siehst du den Segen in deinem Leben? Blick doch mal auf das Jahr zurück und schau, was war los, wo war der Segen? Segen ist oft verborgen, vor allem für andere, so wie das Kind in Hagars Bauch. Aber der Segen ist für dich spürbar, so wie die Dritte des Kindes in Hagars Bauch. Und spürst du ihn, den Segen? Und wo ist Gott in deinem gesegneten Leben? Erkennst du den Segen als das, was er ist, nämlich das, was von Gott kommt? Und wenn du das erkennst, dann wird das in deinem Leben sichtbar. So wie der dicke Bauch von Hagar irgendwann sichtbar geworden ist. Was war dein Segen dieses Jahr? Ist der Segen für dich nur materielles? In dem Leben im totalen Überfluss, eh schon? Und Gott schenkt uns ja so viel mehr als nur Kleidung, Essen und Trinken. Wie gehst du mit dem Segen eigentlich um? Wie ging Hagar damit um? Hagar lässt ihre Herrin spüren, dass sie jetzt was Besseres ist, beziehungsweise denkt, was Besseres zu sein. Der Segen hat sie hochmütig werden lassen, eben weil sie ihn nicht als dieses erkannt hat. Und ich glaube, der Vergleich ist ganz gut. Gott ist total traurig, wenn er uns segnet und wir das nicht als Segen von ihm erkennen. Besitz steigt zu Kopf. Macht und Ruhm, wenn wir erlangen, sind sicherlich nicht förderlich, wenn es ums eigene Ego geht. Überstandene Krisen kann man mal ganz leicht als eigene Stärke zählen. Dabei kommt doch alles Gute von Gott, oder? Jakobus 1, Vers 17. Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben, kommen von oben, vom Schöpfer der Gestirne. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen von Licht und keine Verfinsterung. Alles Gute kommt von Gott. Es ist total menschlich und total gefährlich, zu denken, wir könnten uns selbst irgendwas erarbeiten. Oder noch besser, weil wir uns irgendwas erarbeitet haben, deswegen auf andere herabsehen. Denk mal an diesen reichen Kornbauer, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Das ist ein Typ, der hat einen Haufen Kohle gehabt und hat geschüttelt, damit er diese Kohle zusammengeckt und hat sich gedacht, jawohl, und jetzt habe ich es voll und jetzt kann ich mich zurücklehnen und kann mein Geld für mich arbeiten lassen und kann es mir richtig gut gehen lassen. Und was hat Gott gesagt? Ich habe es dir gegeben und ich nehme es dir heute Nacht. Und heute Nacht stirbst du. Was hat er dann? Wichtig ist, nicht nur im Kopf, sondern im Herz zu haben, von wo der Segen herkommt. Hagar ist hochmütig geworden von dem Segen. Was kommt nach dem Hochmut? Der Fall, genau. Es ist total blöd, wenn man in der falschen Position die falschen Dinge tut und sagt. Vergebt mir, meine lieben Kinder, aber manchmal, wenn ich so erzieherische Maßnahmen veranlasse gegenüber meinen Kids, dann kommt als Reaktion, dass ich jetzt dann Konsequenzen zu spüren bekomme. Ja, kann man machen. Sarai lässt sich das Gehabe von der Hagar nicht gefallen und sie lässt eine Reaktion folgen. Immerhin ist Hagar die Sklavin und nicht Sarai. Gott, unser Vater, der will, dass es uns gut geht. Und ich bin mir sicher, dass so einige Situationen in meinem Leben echte Erziehungsmaßnahmen waren von Gott. Keine Strafen, wie ich die verteile, weil ich es nicht besser kann. Sondern liebgemeinte, aber eindeutige Erziehungsmaßnahmen Gottes. Und du kennst es in deinem Leben sicherlich auch. Du steckst in einer Situation drin und du denkst dir, boah, ich mag das nicht. Das nervt mich, das tut weh, das stresst mich, ich mag das nicht. Und du kommst aus dieser Situation raus und blickst zurück auf die Situation und denkst, boah ja, das hat echt sein müssen, damit ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Danke Gott. Und ich sehe, du warst die ganze Zeit mit dabei, Vater. Noch cooler, wenn du das merkst, während du in dieser Situation drinsteckst. Da wird dein Lob so krass, wenn du merkst, boah, das ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes und ja, es tut mir weh, aber Gott, ich weiß, es ist echt fürs Beste jetzt. Blick zurück und du wirst erkennen, dass es so sein hat müssen. Gott erzieht. Kinder sehen erst rückblickend den Sinn von dem, was ihre Eltern da so gemacht haben. Warum man Zähne putzen soll, warum man, keine Ahnung, täglich frische Unterwäsche anzieht oder sonst irgendwas. Ja? Kinder sehen das erst später. Und wir als Kinder Gottes sind da nicht wesentlich anders. Ganz ehrlich. Und manchmal, da hat man einfach keinen Bock auf Erziehung. Da macht es einfach, boah, und dann haut man ab. Das nervt mich jetzt, lass mich in Ruhe damit, ich will das nicht. Man flieht vor Gott. Wie flieht man vor Gott? Fragt mal Jona. Fragt mal Jona. Ja, muss nicht unbedingt den Fisch enden. Hagars abkauen, ab in die Wüste. Nein, warum in die Wüste? Da, wo sie war, sie wollte vielleicht nach Hause zurück, nach Ägypten, ja, da ging es durch Wüste. Also in ihre Heimat zurück. Sie hat nicht gefragt, wo will Gott mich haben. Aber wo ist er eigentlich in der Zeit? Wo sieht man Gott? Diese Wüste, die war Gottes Plan. Das hat er schon längst vorher geplant. Da denkt man an das Volk Israel. Das hat 40 Jahre durch so eine Wüste gehen müssen. Das war Gottes Plan. Da mussten sie was lernen. Gott hat diese Wüstenzeiten immer wieder benutzt, um sein Volk was zu zeigen. Vorbereitung. Jesus war in der Wüste. Hat sich vorbereitet, bevor der Satan kommen ist und ihn versucht hat. Was waren deine Wüsten 2023? Wovor bist du davongelaufen? Was hat dich so gestresst? Was hat dir wehtan? Ich glaube, dass dieses Davonlaufen manchmal gar nicht schlecht ist. Das muss mal sein. Man muss mal Abstand zu so einer Situation bekommen, um klarer sehen zu können. Man muss in so eine Wüste rein. Übrigens, Wüste, damit meine ich für uns jetzt in Deutschland, glücklicherweise haben wir noch keine Wüsten, dauert vielleicht nur 40 Jahre, aber ich meine damit die schlechten Zeiten, ne? Also so diese Situationen, diese Lebensabschnitte, das kann mal kürzer, das kann mal länger sein, diese unangenehmen Sachen, diese Tristesse, da wo du dich alleine fühlst, diese Orientierungslosigkeit, diese Kälte auch, einfach das, wo du eigentlich nicht willst. Und man muss übrigens auch nicht davonlaufen, um in die Wüste zu geraten. Manchmal führt der Weg zum Ziel direkt durch die Wüste durch. Aber wichtig ist dabei Folgendes. Gott ist da. Gott ist in dieser Wüste und er kennt jedes Sandkorn unter deinen Sohlen. Und es tut ihm mindestens genauso weh, dass dieser Sand unter deinen Füßen brennt. Und Wüsten tun weh. Und man denkt, man ist alleine. Ganz allein mit dem Schmerz. Fühlst du dich alleine? Ich will beten für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt und sich trotzdem alleine fühlt. Vater unser Herr, du hast nicht versprochen, dass das Leben einfach wird. Und das haben wir uns ja auch selbst zuzuschreiben. Aber in dieser Ausweglosigkeit hast du die Lösung geschaffen durch Jesus. Und durch jede Wüste, wo wir gehen müssen, bist du da. Und beschirmt uns und beschützt uns. Und egal wie heiß die Sonne brennt oder wie heiß der Wüstenboden ist oder wie steinig der Weg, du bist da, Herr. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der heute da ist und sich alleine fühlt, weil er gerade in so einer Wüste ist, Herr, zeig ihm den Weg, wo es rausgeht. Zeig es ihm, so wie du es der Hagar gezeigt hast. Und ich bitte dich, mach es nicht zu kompliziert. Amen. Orte der Zuflucht, der Regeneration. Dazu darfst du allerdings natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern als Königskind, hoch erhobenen Hauptes weitergehen. Und dort an dieser Oase, da spricht der Engel zur Hagar. Und das finde ich voll cool. Gott schickt einen Engel. Kennt ihr das? Dich hat der Himmel geschickt. Ich muss euch erzählen, vor einer Woche habe ich eine WhatsApp gekriegt von einem Bruder. Und oftmals, wenn ich von dem Nachrichten kriege, dann wartet Arbeit und denke mir, oh, ich habe bloß gesehen, dass der geschrieben hat, Sprachnachricht, 2 Minuten 30. Oh. Nee, jetzt nicht das auch noch. Mir war es eh schon zu viel, alles, und ich habe einfach keinen Bock gehabt. Und ich höre die Sprachnachricht an, und es waren 2 Minuten 30 Ermutigung für mich drin. Es war keine Arbeit. Er hat in diesem Moment an mich gedacht und hat mir das gesprochen und hat mir einfach Ermutigung zugesprochen. Hat in dieser Wüste, wo ich bin, war er der Engel, war er die Oase, die mir zugesprochen hat. Ich habe den Himmel geschickt. Hört mal so falsch, finde ich. Auch das ist unser Herr. Er spricht zu jedem von uns auf total individuelle Weise. Was war es bei dir dieses Jahr? Bei mir war es jetzt die WhatsApp gerade vorhin. Vielleicht war es bei dir ein Bibeltext, ein Traum, ein Bild, ein anderer Mensch, der mit dir gesprochen hat. Alles zusammen. Und wenn du seine Stimme hörst, was machst du? Wie geht's dir dabei? Ist es für dich eine Oase? Diese Oasen sind total wichtig, meine Lieben. Haltet Ausschau. Haltet Ausschau. Und der Engel sprach die Hagar dort an. Dort, wo sie endlich stehen blieben ist, anhalten, zur Ruhe kommen. durchatmen, ausruhen, Gedanken sortieren. Und er fragt zwei Dinge. Ich finde es cool, Engel reden nicht viel. Das gefällt mir total, die reden nicht viel. Zwei Dinge sagt er. Hey Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Finde ich total stark. Hagar hat nur eine Antwort auf diese zwei Fragen. Auf das, woher sie kommt. Ich bin davon gelaufen. Auf das, wohin hat sie keine Antwort. Wohin? Wohin ohne Gott? Ich habe mal nachgeschaut, sind ungefähr 2000 Jahre dazwischen, bis es um Jesus wieder geht. Und Jesus, seine Jünger, stellen ihm dieselbe Frage. Jesus stellt diese Frage, wohin? Wohin geht es dann? Seinen 12 Aposteln. In Johannes Kapitel 6 sieht man das. Und es gibt immer einen, der schnell antwortet, das ist Petrus. Und er sagt, Herr, zu wem sollte man denn gehen? Deine Worte bringen ewiges Leben. Ja, wohin ohne Gott? Darauf habe ich keine Antwort. Weil Gott hat ewiges Leben. Bei dir, Gott, ist das Zuhause. Bei dir, Gott, ist die ewige Oase, die Zuflucht, die Ruhe. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Der Engel offenbart, also er redet doch tatsächlich ein bisschen mehr, der Engel offenbart der Hagar Gottes Plan für ihr Kind, für ihren noch ungeborenen Sohn. Und da checkt es die Gute endlich. Und ihre ausgesprochene Erkenntnis, die ist so simpel wie genial. Du bist ein Gott, der mich sieht. Noch mal eins weiter. Genau, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich anschaut, der mir wirklich aktiv hilft. Dieses Du bist ein Gott, der mich sieht, übersetzt nicht komplett. Und das war ihre Sehnsucht. Nicht nur gesehen zu werden mit dem Auge, sondern verstanden zu werden. Das, was Menschen ganz oft nicht können, das kann Gott. Und Gott sieht dich. Und das Beste, er versteht dich. Und er sieht dich nicht, weil er groß ist. Das ist Gott auch. Aber er sieht dich, weil du sein Kind bist. Und er dein Papa. Und Gott sieht dich in der Schule, wenn die anderen über dich lachen. Gott sieht dich in der Arbeit, wenn dich die Arbeit maßlos überfordert. Gott sieht dich zu Hause, wenn der Alltag einfach mal wieder viel zu viel für dich ist. Gott sieht dich in deinem Schmerz. Gott sieht dich in deiner Freude. Gott sieht dich, auch wenn du denkst, er schaut nicht hin. Das ist übrigens keine Drohung. Gott sieht dich in deiner Einsamkeit. Gott sieht dich hier und jetzt. Das mit Hagar und Abraham war eine menschengemachte Problemlösung für ein Problem, das Gott schon längst gelöst hatte, das die Menschen nicht warten wollten. Gott hat dieses Problem längst gesehen. Gott hat einen Plan für Abraham, den wollte Sarai beschleunigen. Und sowas klappt halt nicht. Trotzdem nutzt Gott diese Sache, um den Menschen auch tausende Jahre später Mut zu machen. Mit einer ganz, ganz, ganz simplen Botschaft, und die bitte ich euch, einfach in das neue Jahr mit hineinzunehmen, auch wenn dann die Losung eine andere ist. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Amen.